Sie beschäftigen sich seit 40 oder über 40 Jahren mit Paul Tillich. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie mit ihm konfrontiert wurden. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe mir den Tillich nicht ausgewählt, sondern als ich meinen Doktorvater nach dem Dissertationsthema gefragt habe, hat er gefragt, ob ich gut Englisch könnte. Das habe ich bejaht und dann sagt er, dann hätte ich vielleicht was für Sie. Paul Tillich, der Gottesbegriff beim frühen Tillich. Also im Grunde genommen vorgesetzt, was aber auch nicht verkehrt ist, wenn man eine Dissertation schreiben möchte. Vorher habe ich Tillich nur aus zwei Vorlesungen gekannt, aus der Religionspädagogik. Religion ist das, was uns unbedingt angeht, und irgendwo in der Dogmatik wurde er mal erwähnt. Also, das war Zufall, wenn Sie so wollen.
Aber er hat sie dann nicht mehr losgelassen.
Ja, ich habe mich ja dann später über Leibniz habilitiert und auch mit Jaspers anderen Dingen beschäftige ich mich auch. Aber Tillich ist so ein permanentes Interesse. Und wenn mein Freund und Kollege Erdmann Sturm neue Editionen posthumer Art herausgibt und ich die lese, da bin ich immer wieder ja, fast erregt, wenn ich das lese, diesen neuen Gedanken. Der Tillich hat bei mir wahrscheinlich eine Seite in Schwingen gebracht, gell? Sonst wäre das vielleicht nicht zu erklären. Hinzu kommt, dass ich nach dem Examen so ab 1982 mit der Frau Renate Albrecht zusammengearbeitet habe, 10 Jahre bis zu ihrem Tod, 92, mit ihr auch zwei, drei Bücher zusammen gemacht habe, die ja Tillich selbst noch kennengelernt hat und dann später die 14 Bände gesammelte Werke herausgegeben hat. Also die war von ihm infiziert, wenn man so will, gell? Also durch ein Virus quasi, ein Tillich-Virus. Ich habe mit ihr auch noch die Frau von Tillich kennengelernt in Long Island, die Hannah Tillich, in ihrem Haus in Long Island. Und dieser Virus von der Frau Albrecht ist wohl auf mich übergegangen. Also da sieht man schon, was Buber auch sagt, dass im Leben eben Begegnungen wichtig sind, gell? Und Personen, die Dinge vermitteln. Ja.
Was würden Sie sagen, was hat besonders Resonanz erzeugt an seinem Denken?
Ja, ich habe ja Theologie und Philosophie studiert. Ich wollte immer beide studieren. Ich wollte auch immer in beiden Fächern promovieren. Und ich wollte mit 16 Philosophieprofessor werden. Also Theologie habe ich immer nur nebenbei studiert. Aber ich wollte immer auch Professor in der Theologienfakultät werden. Ich wollte nie in die reine Philosophie. Also dieses auf der Grenze sein, er hat mich immer fasziniert. Und Tillich ist ja ein Denker, der auf der Grenze ist. Und es gibt frühe Briefe an seinen Vater, wo er überlegt, ob er nicht Philosoph werden soll, anstatt Pastor und Theologe. Ja, also er war ja dann auch in Frankfurt Philosophieprofessor und so weiter. Also dieses auf der Grenze sein, und man findet ja im 20. Jahrhundert keinen anderen Theologen, auch nicht im katholischen Bereich, der jetzt eine eigene Philosophie entwickelt oder so philosophisch ist wie Tillich. Gell? Und die protestantischen Theologen haben ja deswegen zum Teil auch ihre Probleme mit Tillich. Die sind ja eher stärker barthaffin, immer noch. Und Tillich ist immer ja eine Sache für Einzelne, die sich dann damit beschäftigen. Tillich hat ja immer wieder gesagt, meine katholischen Freunde verstehen mich besser als meine protestantischen. Und das hat eben mit seiner stark philosophischen, ontologischen Orientierung, später die Existenzialontologie. Wenn Barth sagt, dass die Analogia entis quasi das ist, weshalb er nicht katholisch werden will. Das hat ja bei Tillich auch mit dem Symbolbegriff zu tun. Da wird deutlich, was das heißt. Gell?
Haben wir ein Lieblingsbuch von Tillich oder
Ja.
eine Lieblingsschrift?
Ja, das ist Dynamics of Faith, was ich gerade jetzt ganz neu übersetzt habe. Dazu habe ich einige Seminare gemacht, so alle paar Jahre mal wieder, weil ich das für die interessanteste religionsphilosophische Schrift des späten Tillich empfinde. Nicht theologisch, sondern geht immer nur bis an die Grenze, aber religionsphilosophisch ist die hochinteressant, weil alles drin vorkommt, seine Symboltheorie. Religion ist das, was uns unbedingt angeht, auch seine Religionstypologie, sakramentales Element, prophetisches Element und so weiter. Diese Schrift und die kleine Schrift von Karl Jaspers, Chiffern der Transzendenz, die zwei halte ich für die mir wichtigsten Texte, gell, im 20. Jahrhundert. Es gibt andere, viele andere, anthropologische natürlich und so weiter. Aber die Schrift halte ich für hochinteressant. Gut, jetzt rein philosophisch ist eine Existenzialontologie natürlich auch interessant für mich, und Love, Power, Justice, Ontologie der Liebe, Macht, Gerechtigkeit, Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, wo auch den biblischen Personalismus mit der Philosophie in Zusammenhang bringen will. Also, es gibt viele Themen. Aber Tillich selbst hat ja mal gesagt, man könnte alle seine Bücher verbrennen, man sollte zwei nicht verbrennen, das hat er öfters gesagt, die über das Dämonische und die über Rechtfertigung und Zweifel. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, Glaube und Zweifel.
Haben Sie eine Vermutung, warum das für ihn die wichtigsten Bücher sind?
Ja, zu dem Begriff des Dämonischen sagt er, dass er meint, dass ihm hier wirklich ja, was Originelles gelungen wäre. Der Begriff des Dämonischen taucht bei Goethe, Kierkegaard auf und dann verschwindet er wieder. Und er macht den ja in allen möglichen Bereichen fruchtbar, nicht nur theologisch als Götzendienst, sondern auch, wenn man jetzt politiktheoretisch denkt, eben Ismen, Nationalismen und Kommunismus, das sind quasi religiösen Charakters. Also auch, wenn man den Bezug zur tiefen Psychologie C.G. Jung sieht, gell, der Schatten und so weiter, gell, das Dämonische in einem. Kurz gesagt, das Dämonische hat immer zwei Seiten. Es hat schöpferischen, aber auch zerstörerischen Charakter. Und das ist das Interessante. Gell. Es gibt eine dicke Biografie zu Picasso. Ich glaube, im Deutschen heißt er nur die Biografie. Der englische Originaltitel heißt Picasso, The Creator and the Destroyer. Also wo diese beiden Aspekte auch deutlich werden. Gell? Natürlich im künstlerischen. Also dieser Begriff hat dann auch viel damit zu tun, wo er sich dann in seiner späteren amerikanischen Zeit von tiefen Psychologie, da subsumiert er alles drunter, C.G. Jung und Freud, das nennt er alles so, tiefen Psychologie. Wo er sagt, das ist ja im Grunde genommen die Entdeckung der tiefen Psychologie für ihn ist ganz wichtig, weil er damit die Symbole der christlichen Religion wieder neu interpretieren kann. Seine ersten Kontakte hat er schon in den 20er Jahren in Dresden. Da war in Dresden an der Kunstgewerbeakademie, so hieß das glaube ich, ein Heinrich Gösch tätig, der ihn in die Psychoanalyse Freuds eingeführt hat.
Also an diesem Gedanken des Dämonischen zeigt sich die Aktualität Tillichs, oder wenn wir uns jetzt im politischen Bereich umschauen, lässt sich eine Menge als quasi religiöse Bewegung deuten, die sowohl schöpferisch als auch zerstörerisch agieren.
Ja. Wäre das nur negativ, dann hätte das keine Bedeutung. Es hat immer auch was Positives, also Schöpferisches. Ich habe ja gerade mit Christian Danz den Sammelband herausgegeben, der kam diese Tage heraus, das Dämonische, kontextuelle Studien zu einer Schlüsselkategorie Paul Tillichs, auch in den Debattenlagen der 20er, 30er Jahren. Im religiösen Sozialismus bei Tillich spielt das natürlich eine wichtige Rolle, aber auch dann im Spätwerk anthropologisch gewendet, also in Bezug auf den Einzelnen auch. Wir haben ja immer auch dämonische Anteile in uns, und das Dämonische hat ja auch mit dem Fanatismus zu tun, religiös oder politisch. Gell? Der Fanatiker ist ja der, der diese Zweifelsseite oder diese dämonischen Seiten abspaltet. Gell? Und dann dem anderen das bekämpft, was er unterm Deckel hält. Gell? Also Fanatismen aller Art. Gell?
Kommen wir zu Glaube und Zweifel.
Rechtfertigung und Zweifel. Da gibt es Aufsätze aus den 20er Jahren und eben das Thema Glaube und Zweifel in Dynamics of Faith. Gell? Das eben im Grunde genommen, besonders in der katholischen Theologie wurde Zweifel immer mit Sünde konnotiert. Gell? Sogar im großen Erwachsenenkatechismus gibt es sogar heute noch Anklänge daran. Gell? Also so ein bisschen zwischen den Zeilen kann man das schon noch so interpretieren. Und ich habe auch ein kleines Bändchen mit Kollegen, auch hier mit meinem neutestamentlichen Kollegen und anderen zusammen über Glaube und Zweifel gemacht. Im Neuen Testament gibt es ja etliche Zweifler. Nicht nur Petrus, sondern auch der notorische Zweifler Thomas und so weiter. Und irgendwo gehört das auch zum Glauben dazu. Gell? Und es gibt einen interessanten Satz, den sein Schüler und späterer Freund Rollo May, dieser existenzielle amerikanischer Psychotherapeut, der viel von Tillich beeinflusst ist, mal in seiner sehr persönlich gefärbten Tillich-Biografie nennt. Sagt, Tillich hätte einmal gesagt: I think my mission is to bring face to the faceless and doubt to the faithful. Ja, das klingt ja ein bisschen paradox, seltsam, aber im Grunde genommen ja, die allzu festen, die alles wissen, die pharisäischen, zelotischen oder wie man die nennen soll, ja, die alles bekämpfen, wenn im anderen nur ein Stückchen Zweifel ist, denen muss man den Zweifel nachbringen, damit sie menschlich werden. Gell? Weil der Zweifel, Tillich sagt, einmal kann der Zweifel über den Glauben siegen, einmal der Glaube über den Zweifel. Das ist natürlich immer auch eine Charaktersache. Es gibt Charaktertypen, die kaum vom Zweifel überwältigt werden. Aber dann gibt es, um mit Jaspers zu sprechen, Grenzsituationen wie Tod, Leid. Ist dann nur eine Frage des wie viel, dann brechen die Zweifel durch. Denken Sie an alttestamentliche Buch Hiob. Gell? Aber strukturell ist der Zweifel immer ein Element des Glaubens, der unter bestimmten psychischen, soziologischen Bedingungen dann aufbrechen kann. Gell? Ich muss nicht sein wie ein, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich glaube, ein brasilianischer Schriftsteller mal gesagt hat: Wenn ich auf der einen Seite der Straße bin, glaube ich noch, und wenn ich dann über den Zebrastreifen bin, dann bin ich schon wieder am Zweifeln. Also muss es nicht sein, gell? Das ist auch Stress, gell? Also aber es ist ein Moment, gell? Und auch der Zweifler, also der Atheist, der wirkliche Atheist, da gibt es ja wahrscheinlich nur eine Handvoll, Sartre oder Camus und so weiter, die haben sich ja ihr Leben lang mit Gott beschäftigt. Nicht die praktischen Atheisten, das sind ja dumme Menschen, gell? Die unter ihrem Niveau leben. Bisschen frech formuliert. Also, die fragen sich ja auch ihr Leben lang, wenn sie ernsthafte Atheisten sind, da ja, gibt es vielleicht doch Gott. Tja, fallen mir zwei Sätze ein, die ich meinen Studenten mindestens einmal im Semester sage, im Anschluss an Tillich, weil Tillich hat ja Philosophie studiert und Philosophie promoviert und seine Habilitation ist auch sehr philosophisch. Ja. Ich habe ja gesagt, dass er quasi der einzige Theologe ist, der sich wirklich intensiv mit Philosophie beschäftigt hat, eine eigene Philosophie für seine Theologie als Instrument quasi entwickelt hat, Existenzialontologie und Philosophie des Lebens. Und also, da würde ich mit Tillich sagen, Theologie ist nur Theologie, wenn sie sich philosophischer Begriffe bedient. Und Theologiestudierende, die nichts von Philosophie wissen wollen, oder auch Pastoren, Lehrer, die nichts von Philosophie wissen wollen, die Religion unterrichten oder jetzt pastoral tätig sind, die sollten sich bitte nicht Theologe nennen. Das kennen wir aus Predigerseminaren protestantischer Denominationen in den USA, aber das hat mit Theologie nichts zu tun. Wenn man damit zurechtkommt, ist das okay. Aber wenn man sich Theologe nennen will, das hat mit dem Logos zu tun und das hat eben mit Philosophie zu tun, da kommen sie nicht dran vorbei. Und das hat eben mit seinem ganzen Denken zu tun, dass er ja auch im Grunde genommen seine Korrelationsmethode, nach der die Systematic Theology entwickelt wurde, dann ist ja auch eine Stoßrichtung gegen Barth, in Bezug auf dessen Theologie er ja dann sagt, Offenbarungswahrheiten fallen wie Steine auf die Köpfe der Menschen. Und er betont immer wieder, der Theologe darf keine Fragen beantworten, die nie gestellt werden. Ja. Und es geht in der Theologie oder in der Religion ja immer um existenzielle Fragen, die der Mensch hat, auf die die Religion meint, gute Antworten zu haben. Aber diese existenziellen Fragen müssen jetzt erst entwickelt werden und dem Menschen zu Bewusstsein gebracht werden. Und das hat eben auch viel mit Philosophie zu tun. Ja. Und in manchen Theologien kommt das doch ein bisschen zu kurz.
Noch ein ermutigendes Wort für Studierende, die jetzt beginnen mit dem Theologiestudium.
Ja, ich meine, die sollten mal Dynamics of Faith lesen, ja. Meine neue Übersetzung kommt ja nächstes Jahr bei de Gruyter als Studienbuch heraus, gell? Dynamik des Glaubens. Ja, da versteht man überhaupt erst, dass Glaube immer in Polaritäten sich bewegt. Und wenn man das nicht sieht, wenn man meint, der Glaube wäre statisch, dann versteht man im Grunde genommen gar nichts. Gell? Und da merkt man, wie interessant Theologie sein kann und die ganzen Kritiken, die der christlichen Religion oder christlicher Theologie gegenüber formuliert werden, wie platt und primitiv die doch sind, ja, wenn man so an Dawkins, ja, God Delusion oder diese Dinge oder auch an naturalistische Denker wie Hawking und so weiter. Gell. Ich meine, das sind alles Themen, mit denen Tillich sich beschäftigt. Gell. Also, das sind doch dann alles sehr einfach gestrickte Antworten, die nicht befriedigen. Gell.